Die Stürze bei Kindern werden wir weniger angehen. Die betreffen in erster Linie andere. Uns interessiert eigentlich etwas, das so viele Ursachen hat und letztlich nicht selten in einer gemeinsamen Endstrecke in Immobilität und möglicherweise weiteren Komplikationen, Sturzkomplikationen. Sie wissen, Sturzkomplikationen ist eine der häufigsten Todesursachen älterer Menschen, endet mit Multimorbidität, Dekonditionierung und in sehr vielen Fällen auch mit dem Tod. Da haben wir noch sehr viele diese Vielfältigkeit, diese koordinativen Sportarten drinnen. Ist mir bei den Erwachsenen neben der Ausdauer, neben zumindest zweimal Kraft, auch das weitere Schulen der Sensomotorik, weil im hohen Alter oder im Alter über 65 ist kein hohes Alter, wenn die Geriatrie beginnt, die ja oft 30, 40 Jahre noch geht, dann wird es nämlich wieder gefordert. Also wir fordern eigentlich über das ganze Leben neben Kraft und Ausdauer auch Sensomotorik, Koordination zu machen. In multimodalen Bewegungskonzepten.
Sie sehen hier eine Auflistung der häufigsten Schwindelursachen. Und Schwindel ist ja multifaktoriell bedingt, aber es gibt auch isolierte Ursachen, die im HNO-Bereich zu finden sind. Und auf die möchte ich jetzt ein wenig genauer eingehen. Wir haben hier den benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel, den Morbus Meniere, wir haben die Neuritis vestibularis, die bilaterale Vestibulopathie, und das sind eigentlich die Krankheitsbilder, die in der HNO am wichtigsten sind, was Schwindel- und Sturzrisiko betrifft. Jetzt stellen Sie sich vor, der Patient, dessen Gleichgewichtsorgane komplett ausgefallen ist, geht am Abend hinaus, macht einen Spaziergang, die Sonne geht unter, es wird finster, das heißt, der visuelle Input lässt nach, es ist eigentlich dann vielleicht fast gar kein visueller Input mehr da, und das bedeutet, dass dieser Patient natürlich massiv sturzgefährdet ist. Warum? Das vestibulare Organ ist weg, der Visus ist weg, der visuelle Input ist auf jeden Fall massiv reduziert und was bleibt, ist eigentlich nur mehr die Propriozeption. Und wenn man diese Patientengruppe jetzt genauer kennt, weiß man, dass diese Patienten oft auch eine Polyneuropathie haben, das heißt, die Propriozeption ist eigentlich auch reduziert und dann bleibt vom Gleichgewichtssystem eigentlich wenig über und das ist genau das Problem dieser Patienten. Zu was führt das? Diese Patienten haben eine massiv erhöhte Fallwahrscheinlichkeit, nämlich eine 31-fache im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Das seltenere Rotational Vertebral Artery Syndrom ist erst vor ca. 10, 15 Jahren wirklich abgegrenzt worden. Sie kennen sicherlich alle Patienten mit einseitiger Vertebralis Hypoplasie. Das ist in Bezug auf Schwindel oder Bewusstseinsverlusten eigentlich zu vernachlässigen. Wichtiger sind sozusagen diese Syndrome, bei denen es zusätzlich zu knöchernen Appositionen kommt im Verlauf des Vertebraliskanals. Und bei diesen Patienten kommt es dann im Bereich der kräftigen, hauptversorgenden Vertebralis bei einer Kopfrotation, wie wir es hier sehen, zu einem Abknicken der hauptversorgenden Arterie Vertebralis und damit zu einer kritischen Minderperfusion und zu Bewusstseinsverlusten und Stürzen eben. Die Reflexsynkope, wie gesagt, hier kommt es zu einer Kombination aus einem Defizit von sympathischer Vasokonstriktion und einem Exzess einer vagalen Bradykardie. Diese Kombination, kann man sich leicht vorstellen, führt dann zum Versagen der Durchblutung. Typische Trigger sind Schreck, die Schrecksynkopen, das typische Symptom von Patienten, die Blut sehen und dann kollabieren. Ebenso Miktion oder Defekation kann als Trigger wirken, aber auch Pressen, also Husten.
Einer von 10 Stürzen hat ernsthafte Verletzungen im Sinne von einer Fraktur, häufig auch mit kardialen oder mit pulmonalen Komplikationen. Häufig ist die Folge eine eingeschränkte Mobilität. Es folgen Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens. Man kommt mit dem Alltagsleben nicht mehr zurecht. Pflegebedürftigkeit steigt, häufig ist das der Weg zur Institutionalisierung, die Aufnahme in ein Pflegeheim und natürlich ist auch die Mortalität erhöht. Aber selbst wenn es nicht zu solchen schwerwiegenden Folgen von Stürzen kommt, es bleibt immer die Angst dabei, die Angst nochmal zu stürzen. Diese Fear of Falling. Und diese Fear of Falling, der folgt auch einem gewissen Zyklus. Also es kommt zu einem Sturz, dann folgt der Verlust des Selbstvertrauens in die eigene Gangsicherheit. Es kommt häufig dazu, dass man sich sozial zurückzieht, dass man die Wohnung nicht mehr verlässt, gern, dass man das Haus nicht mehr verlässt, dass man auch nicht mehr zum Einkaufen geht und somit auch die notwendigsten Sachen zum Essen zu Hause hat. man bewegt sich kaum mehr. Beides, also dass man sowohl die Malnutrition als auch der Mangel an Bewegung führt quasi zur Sarkopenie, zum Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft. Das führt dazu, dass die Gangunsicherheit wirklich massiv abnimmt und das erhöht extrem das Risiko für Stürze.
Also es gibt schon eine ganze Vielzahl von neuen Technologien, die wir hier auch verwenden können, neben den traditionelleren Messverfahren, die Sie da auf der linken Seite sehen, zum Beispiel dieser numerischen Rating Scale, wo jemand gebeten wird, die Schmerzen einzuschätzen. Und wir beschäftigen uns gerade mit solchen neuartigen Technologien auch. Da ist natürlich besonders interessant, Datensätze miteinander zu verlinken, klinische Daten zum Beispiel mit Fitnessdaten oder ähnlichen Dingen. Und das ist etwas, was noch sehr wenig möglich ist, wo aber auch sehr viele Firmen natürlich großes Interesse daran haben. Ich glaube, gerade im Bereich Sturzschwindel ist ganz wichtig, auch aus Perspektive der Patienten und Patientinnen zu messen. Und ich denke, speziell in der Rehabilitation ist das natürlich ein essentieller Teil auch des Assessments. Selbstständigkeit und Autonomie sind ganz oft eingeschränkt und ich glaube, das erfassen wir natürlich gut, wenn wir auch die Patienten, Patientinnen hier fragen, wie es ihnen im Alltag geht,